Deutschlandbrief. Déjà-vu bei der Bundeswehr. Gedanken über die neue deutsche Armee 70 Jahre nach ihrer Gründung. Der Wiederaufbau hatte schon begonnen. Die Deutschen stellten noch keine Ansprüche an den Staat. Eigene Streitkräfte standen noch auf dem Papier. Vor 70 Jahren, am 7. Juni 1955, begab sich Theodor Blank, ein längst vergessener CDU-Politiker, zu Bundespräsident Theodor Heuss, um seine Ernennung zum Verteidigungsminister entgegenzunehmen. Wenige Monate später, am 12. November, konnte Blank in einer Bonner Kaserne den ersten 101 Bundeswehrsoldaten die Ernennungsurkunde überreichen. Die meisten erschienen in Zivil, es fehlte an allem. An Unterkünften, an Waffen, an Soldaten. Die Maschinengewehre MG-42 wurden gebraucht von den Streitkräften Frankreichs und Norwegens gekauft, die sie bei Kriegsende von der Wehrmacht übernommen hatten. Die ersten 1100 Kampfpanzer vom Typ M-47 waren ebenfalls gebraucht. Sie konnten preiswert von der amerikanischen Armee beschafft werden. Der Aufbau der neuen deutschen Streitkräfte vollzog sich trotz aller optimistischen Ankündigungen seitens der Regierung sehr viel langsamer als geplant. Es dauerte bis in die 70er Jahre, bis die Bundesrepublik Deutschland 500.000 Mann unter Waffen und die stärkste Panzerarmee westlich der Elbe hatte. Als ich im Herbst 1961 zu den Fernmeldern in Dillingen einrückte, um meinen Wehrdienst zu leisten, lag die wirkliche Aufrüstung der Republik noch vor uns. Immerhin wurden schon zwei Jahre später 4,9% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgegeben. Ein Spitzenwert, der seitdem nie wieder erreicht wurde und den sich die neue Bundesregierung anzusteuern vorgenommen hat. Whatever it takes, beteuerte Friedrich Merz mit Blick auf sein nach oben offenes Schuldenpaket. Was er vorhat, läuft auf eine Neugründung der Bundeswehr hinaus. Nach dem Ende des Kalten Krieges war sie radikal dezimiert worden. 2005 war sie der Politik nur noch 1,1% des Bruttoinlandsproduktes wert. Derzeit stehen nur noch 182.000 Mann und Frauen im aktiven Dienst. Es war eine forcierte Abrüstung, vergleichbar mit der russischen nach dem Ende der Sowjetunion. Vergessen ist auch, wer die Streitkräfte so kurz nach Kriegsende wieder aufgebaut hat. Es waren Offiziere der Wehrmacht. Bereits 1950 erstellten sie für die Regierung Adenauer ein Konzept zur Wiederbewaffnung. Und noch 1959 kamen von knapp 15.000 Bundeswehroffizieren mehr als 12.000 aus der Wehrmacht. Übrigens auch unser Hauptmann in Dillingen, ein ernster Mann, von dem nie ein lautes Wort zu hören war. Für die Lautstärke war der Feldwebel zuständig, eine eher kleine Figur mit vogelartig emporgerecktem Kopf. Er adressierte die Kompanie grundsätzlich aus voller Kehle schreiend. Später erfuhr ich, dass er nach dem Abschied seine Stimme verloren hat. Als die Pazifisten noch auf die Straße gingen. Nachdem zunächst von der neuen Wehrmacht die Rede war, einigten sich die Politiker dann doch auf den Namen Bundeswehr, ein Anklang an die Reichswehr der Weimarer Republik. Wir sprachen immer nur vom Bund. Die Wehrmacht als verbrecherisch abzustempeln, kam erst sehr viel später in Mode. General Dwight D. Eisenhower, damals NATO-Oberbefehlshaber und späterer US-Präsident, sprach am 23. Januar 1951 das erlösende Wort. Er gab eine Ehrenerklärung ab, der deutsche Soldat habe tapfer gekämpft und bis auf wenige Ausnahmen seine Ehre nicht verloren. Die Amerikaner wussten, was sie ihren ehemaligen Feinden und künftigen Verbündeten schuldig waren. Manches erinnert heute an die Situation vor 60 oder 70 Jahren, vieles in irritierender Weise nicht. Dass die Aufrüstung länger dauert als geplant, dass viel Geld verschwendet wird, wo viel zur Verfügung steht, dass Affären und Skandale nahezu unvermeidlich sind. All das wird sich wiederholen. Schon 1956 musste Theodor Blank den Hut nehmen, 1962 Franz Josef Strauß. Die erste Bundeswehr traf noch auf viel Widerstand. Im Parlament wurde über die Wiederbewaffnung gestritten, die Friedensbewegung war stark und zahlreich. Es gab noch Pazifisten in Deutschland. Das Militärische galt als rechts. Heute ist die Kriegstreiberei eine Domäne der Hofreiters, der traditionell Kriegsuntüchtigen und Wehrunfähigen. Früher galten die Nazis als Kriegslüstern, jetzt sind diejenigen die Nazis, die nicht marschieren wollen. Statt von der Ostfront spricht man von der Ostflanke. Vom inzwischen suspendierten Vertrag über die konventionelle Abrüstung in Europa redet niemand mehr. Und er war doch ein voller Erfolg. Adenauer scheute sich nicht, mit den Sowjets zu verhandeln und die Höhle des Löwen in Moskau aufzusuchen. Sein Epigone Merz kommt nicht einmal auf die Idee, Putin zu fragen, ob er nicht vielleicht doch nach Ende des Krieges in der Ukraine an einer neuerlichen Abrüstung interessiert sein könnte, damit die unter Kriegsinflation leidende russische Wirtschaft zu gesundem Wachstum zurückfindet. Dazu passt, dass Merz Ende Mai dem ukrainischen Präsidenten versprach, er werde alles tun, damit Nord Stream nicht wieder in Betrieb genommen werden kann. Während die Regierung Trump dem Kreml Angebote macht, tut Merz alles, um Nord Stream, ein Symbol deutsch-russischer Kooperation, für immer zu beerdigen. Wie durchsickerte, hat sich Richard Grenell, ein Trump-Vertrauter und früherer US-Botschafter in Berlin, mehrmals in der Schweiz mit Vertretern der russischen Regierung getroffen. Er wollte sondieren, ob die Amerikaner die Pipelines wieder in Betrieb nehmen könnten. Als Interessent wurde der Unternehmer Stephen Lynch genannt, auch er ein Trump-Unterstützer. Merz bleibt auf EU-Kurs und den gibt die ebenfalls auf permanenten Konflikt gepolte Ursula von der Leyen vor. Sie will bis Ende 2027 sämtliche Importe von russischem Gas verbieten. Nicht bei den Grünen, aber immerhin in Teilen der CDU, so in Sachsen, und beim linken SPD-Flügel regt sich Widerstand gegen die neue alternativlose Unversöhnlichkeit. Die Genossen Münzenich, Stegner und Borjans sollten wenigstens begreifen, dass die Bundeswehr so oder so ordentlich ausgestattet sein muss. Bekommt die AfD Beifall von der falschen Seite? Die alte Bundeswehr. Baras ohne Benefits. Das Gasembargo wird sich erübrigen, falls Wladimir Putin tatsächlich bis 2030 die NATO angreift, wie es deren Generalsekretär Mark Rutte Anfang Juni an die Wand gemalt hat. Warum sollte er das tun? Die Russen haben im eigenen Land genug Platz und alles, was sie brauchen. Sie werden aber aggressiv, wenn die NATO vor ihrer Türe bellt. Bis 2030 kann die Bundeswehr mit der Lieferung von 109 Leopards und anderem Gerät rechnen. Auf die 6 U-Boote wird die Marine länger warten müssen. Nur, woher sollen die Soldaten kommen? Bis 2031 soll der Bendlerblock, also die Zahl der aktiven Soldaten, von derzeit 182.000 auf 203.000 anwachsen. Es scheiden aber von den Rekruten, die sich freiwillig verpflichten, nach bisherigen Erfahrungen vorzeitig ein Drittel wieder aus. Offenbar ist ihnen der Dienst zu anstrengend. Dabei wird, anders als vor 60 Jahren, unglaublich viel geboten. Auf der Seite bundeswehrkarriere.de kann der Interessent auf Entdeckermodus klicken, um alles über die vielen Benefits zu erfahren. Gratis DB-Fahren in Uniform, hohe Fitness und gezieltes Training, Prämien für besondere Verwendungen, 10 Tage mehr Urlaub als die EU vorschreibt, 41-Stunden-Woche, Teilzeit und Homeoffice womöglich, Überstunden als Zeitguthaben, alle möglichen Freizeitangebote wie Tickets zu Themenparks, Museen und Theater und sogar der Verleih von Spielekonsolen. Die Bundeswehr präsentiert sich als attraktiver Arbeitgeber, verliert aber kein Wort darüber, dass zur Arbeit gehört, im Ernstfall auf andere zu schießen und auf sich schießen zu lassen. Sie schönt das Berufsbild so, als seien die markigen Worte des Boris Pistorius nicht ernst gemeint. Vor mehr als 60 Jahren hatten wir kein Carsharing, das die private Nutzung von Bundeswehrfahrzeugen ermöglicht. Wir hatten das Pech, dass ausgerechnet in Dillingen ein auf 6 Monate verlängerter Grundwehrdienst erprobt wurde. Da war der zu häufige Nachtalarm, wenn man gerade eingeschlafen war. Märsche bis zum Morgen und dann wieder normaler Dienst. Da waren Tagesmärsche von 40 Kilometern mit voller Ausrüstung. Körperkontakt mit den in jenem bitterkalten Winter hartgefrorenen Äckern und der besonders ungeliebte Gasalarm, bei dem wir ein Streichholz in das Ventil der Maske steckten, um genug Luft zu bekommen. Das MG-42 war schwer, das belgische FN auch, dabei robust und wenig störanfällig. Besondere Benefits gab es keine. Deutschland war eben ein bescheidenes Land. Hat es Spaß gemacht? Meistens nicht, aber es war nicht ganz ohne Nutzen. Die Stube war mit 10 Mann belegt, die Kameraden waren patent und kamen aus allen Schichten des Volkes. Nur einer außer mir hatte Abitur gemacht. Und wir lernten die Grenzen unserer physischen Belastbarkeit kennen. Dicke Rekruten sah man nicht. Work-Life-Balance war kein Thema. Vegan wollte sich auch niemand ernähren. Wenn Merz den Vorsatz ernst meint, die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas aufzurüsten, wird er ohne die Wiedereinführung der Wehrpflicht, sie träfe nur die Tauglichen, kaum auskommen. Das heißt, nicht ohne Zwang, neben anderen staatlichen Zwängen, allen voran die Steuer. Und es ist ein Staat, der Meinungsfreiheit nicht schätzt und auch nicht die Möglichkeit des gewaltfreien echten Machtwechsels alle 4 Jahre, die den eigentlichen Vorteil der Demokratie ausmacht. In der Ukraine haben die russischen Truppen Mühe, voranzukommen und von Kiew den geforderten Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft zu erhalten. Im Kalten Krieg, der mit der Wiedervereinigung endete, stand die Rote Armee hochgerüstet auf deutschem Boden. Peter Tamm, langjähriger Springer-Vorstand, zeigte mir einmal in seiner Villa an der Hamburger Elbchaussee, wo er Militarier sammelte, einen Orden, den die Nationale Volksarmee nach Eroberung der Bundesrepublik verleihen wollte. Den hatte die DDR tatsächlich schon herstellen lassen. Heute wird von den Verantwortlichen in Berlin, Brüssel und in der NATO der Film zurückgespult, als sei die Welt noch immer die alte. Sie hörten einen Beitrag von Bruno Bandolett. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.